Willkommen zum Itemis-Podcast. In dieser Podcast-Folge hörst du die Audioversion eines Itemis-Podiums, unserer Live-Diskussionsplattform, bei der wir gemeinsam mit externen Expertinnen und Experten innovative IT-Themen diskutieren. Viel Spaß beim Reinhören.
Hallo? Hallo, hier ist ein inaktiver Reiter. Du wartest auf das Event. So in der Zukunft könnte es klingen, wenn eure KI-Agenten bei euch auf dem Rechner zugucken, was ihr so treibt und euch daran erinnern, dass ihr eigentlich in ein Event rüberwechseln wollt. Noch funktioniert nicht alles so gut. Was der aktuelle Stand ist, mit welcher KI man sich denn gerade beschäftigen sollte, was der heiße Scheiß ist und was Unternehmen tatsächlich brauchen und wie man da hinkommt und ob man dabei auf die USA angewiesen ist oder ob es da Lösungen aus Europa gibt. Damit beschäftigen wir uns in diesem Podium. Herzlich willkommen zum Itemis-Podium zum ersten Mal in 2026. Wieder mit herzlichen Grüßen aus Dortmund. Ich darf euch erstmal unsere Gäste vorstellen und fange von meiner rechten Seite an. Ich bin mit Nachnamen nicht so. Dennis.
Ja.
Werder, weiß ich eigentlich. Dennis ist sowohl in seiner Anstellung als auch freiberuflich tätig mit digitaler Transformation für sowohl Konzerne, wo Large Language Models Compliance- und datenschutzkonform eingeführt werden, als auch für mittelständische Unternehmen und querbeet, und wird uns da aus seinen Erfahrungen berichten, was denn schon so möglich ist und wo Unternehmen heute stehen. Herzlich willkommen.
Lieben Dank.
Zu meiner Linken haben wir Marcel. Marcel hat ungefähr gleichzeitig, als ChatGPT veröffentlicht wurde, Academy for AI gegründet. Mit Academy for AI wollt ihr Unternehmen und Menschen insgesamt unterstützen, KI zu verstehen und für sich selbst gewinnbringend einzusetzen. Ihr sagt in eurer Mission, dass ihr jedem den Zugang ermöglichen wollt, um eine erfolgreiche, sichere Zukunft für sich zu gestalten. Und außerdem hast du schon auf verschiedenen Bühnen vortanzen dürfen und hast auch heute ein bisschen was vorbereitet. Das halten wir noch geheim. Aber du warst schon auf der Bits and Pretzels in München dabei. Du hast davor bei, hilf mir nochmal, wie ist die andere davor? Du warst auf mehreren Events unterwegs.
Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee, und Big Bang Festival und zig andere Bühnen.
Und demnächst steht noch was Neues, Großes an, hattest du jetzt erwähnt?
Ja, das ist noch geheim.
Okay, dann lassen wir das auch noch so. Herzlich willkommen, Marcel.
Danke dir.
Und Chris. Chris kennt ihr schon, Chris kommt von Itemis und begleitet uns häufiger in diesen Podiumsdiskussionen. Sein Lieblingshobby ist, Paper zu lesen zu aktuellen Research-Themen rund um KI. Das heißt, wenn wir darüber reden, was ist denn gerade neu am Markt, was hat sich verschoben, wo stehen denn gerade die Giganten und was gibt's aus den USA und aus Europa, wird sicherlich Chris einiges beitragen können. Und sonst baut er auch in Projekten mit, die KI nutzen oder KI integriert haben. All solche Dinge, also jede Menge Expertise von uns aus dem Haus. Herzlich willkommen, Chris.
Schön, wieder hier zu sein, danke.
Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Dann fangen wir doch erstmal an mit, was ist denn so, also ne, neues Jahr, neuer Anfang. Vielleicht hat man so die eine oder andere Subscription mal gekündigt, weil das zu teuer wurde Richtung Ende des Jahres und überlegt sich, irgendwie möchte ich jetzt mein 2026 das, was mich am besten unterstützt, für mich anschaffen. Was ist denn das? Was würde denn jemand, der jetzt im Publikum sitzt, sich überlegen, was würdet ihr raten, wie man sich gerade an KI annähert oder was die meisten Funktionalitäten hat, am meisten im Alltag unterstützen kann? Wer mal will.
Was wir sagen ist Langdog, oder wir setzen jetzt seit diesem Geschäftsjahr komplett auf Langdog. Das ist ein deutscher Anbieter mit Sitz in Berlin. Wir haben jetzt die letzten zweieinhalb Jahre komplett in unseren KI-Weiterbildungen mit ChatGPT und Co. geschult. Aber sagen jetzt, wir gehen made in Germany. Das heißt, wenn man so einen ersten Einstieg sucht, würde ich auf Langdog setzen. Da hast du auch sehr intuitive Integrationen und auch erste Agenten, die man bauen kann. Sehr simpel. Übrigens eine Kleinigkeit, die wir euch später zeigen mit Langdog. Und ansonsten, wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, würde ich halt auf die zwei deutschen Anbieter NNN und Make.com setzen. Berliner und Münchner Unternehmen.
Was genau machen die? Also ich weiß es, aber.
Ja, mit NNN kannst du dann, das würde ich sagen, wenn du ein bisschen fortgeschrittener bist in dem Kontext, Agenten bauen, also erste KI-Mitarbeitende oder KI-Agenten. Und Make.com, die kommen eher vom Hintergrund her so aus der Automatisierung. Da kann man sehr simpel per Drag and Drop eigentlich Automatisierung abbilden. Also No Code, ohne jetzt irgendwie groß coden zu müssen.
Cool, also kann jeder einfach damit
Genau.
losstarten, alles, was man hat, so integrieren.
Genau, ja.
Cool. Ich frage mal so ein bisschen provokativ Richtung Chris. Glaubst du, Langdoc kann mit den Giganten aus den USA mithalten?
Kommt darauf ein bisschen drauf an, wie die europäische Politik sich verhält, würde ich mal sagen. Alleine werden sie es, glaube ich, nicht schaffen, ohne nicht die Unterstützung von einem großen Staatskomplex oder vielleicht sogar ganz Europa zu bekommen. Wird das, glaube ich, nichts, weil es echt Unsummen an Geldern und Arbeit ist, die da sowohl aus den USA als aber auch von China gerade sehr gerichtet halt eingesetzt werden, um das halt voranzutreiben. Da war auch tatsächlich, wenn man mich jetzt fragt, was für ein Tool ich jetzt gerade mal zum Ausprobieren empfehlen würde, den meisten ist ja so ChatGPT zumindest mal geläufig, haben sie alle mal gehört. Über die Weihnachtsfeiertage war jetzt aber tatsächlich Claude und vor allem der ihr Tool, Claude Code von Anthropic, sehr beliebt geworden und haben sehr viele Leute Erfahrungen mit gesammelt, sehr viele, also das ist so ein Vibe-Coding-Tool, wo man irgendwie einfach sagt, was man gerne hätte und der baut den ganzen Prozess quasi auf, macht die Planung, baut den Code, testet das alles und so. Und da gab es sehr viele Leute, die irgendwie so einen kleinen Realitätscheck hatten und gemerkt haben, dass die Tools doch schon mit den neuen Modellen und mit dem ordentlichen Frameworks und Wrappern drumherum mehr können, als sie gedacht hatten. Ja, das würde ich mal empfehlen, auszuprobieren, was wirklich gute Arbeit leistet.
Dann frage ich mal Richtung Dennis. Was wünschen sich denn deine Kunden von dir? In welche Richtung geht es am häufigsten? Und was ist deine Empfehlung, wenn du bei Kunden unterwegs bist?
Also Empfehlung ist da tatsächlich ChatGPT oder eben Notebook LM über Google, weil du da einfach wenig Erfahrung brauchst. Also gerade die mittelständischen Unternehmen, wo ich unterwegs bin, häufig keine IT-Abteilung, ganz, ganz viele Sorgen und Ängste und Nöte und so weiter. Also da ist sowas wie mit buch dich irgendwo ein, wie beispielsweise bei Langdoc oder sowas, wo du natürlich dann auch entsprechend Geld für bezahlen musst. Die Hürde ist zu hoch. Ich sag mal, die Unternehmensführung weiß häufig gar nicht, sollte ich investieren, was bringt mir das denn am Ende, haben sich oftmals gar nicht damit auseinandergesetzt. Dementsprechend ist eigentlich die Empfehlung, seht zu, dass ihr euch, ich sag mal, so kleine Richtlinien vielleicht schafft, dass nicht jeder wilde Sau spielt und macht, was er will, aber dass man einfach niederschwellig anfängt und dann sind halt ChatGPT oder auch tatsächlich, wenn Claude oder ähnliches, alles machbar. Aber bei den meisten sind ja dann doch irgendwie ChatGPT und jetzt zuletzt auch immer mehr Google so in den Fokus gerückt. Von daher ist da das Vertrauen, ich glaube, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu, ne? Aber da ist das Vertrauen am größten, weil man es oft gehört hat.
Zum Thema Vertrauen, gerade im Unternehmenskontext, gibt es da ja schon Herausforderungen, was Compliance, Datenschutz angeht. Deshalb fand ich das schon mal sehr interessant, dass du am Einstieg gesagt hast, Langdoc als deutsche Lösung DSGVO-konform. Ist das für Kunden dann also kommt das an zweiter Stelle für diese Kunden oder ist die Wahrnehmung einfach nicht da, dass es Möglichkeiten gibt?
Es ist lustigerweise beides, ne? Also sie wollen jetzt loslegen, sie wollen aber auch datenschutzkonform sein, wissen aber noch gar nicht, in welche Richtung das eigentlich gehen soll. Das ist so ein bisschen so diese, ja, schwierige Situation eigentlich, ne? Also die Unternehmen sind nicht bereit, Geld zu investieren, zumindest erste Wahrnehmung, wollen aber, dass die Leute irgendwie loslegen. Gleichzeitig wird aber sowas wie ChatGPT oder auch sämtliche Google-Anwendungen oder ähnliches verboten. Also kommt auf eine Blacklist, wenn die ChatGPT nutzen wollen. Gibt es gleich eine Error-Nachricht hier, die Seite darf nicht besucht werden. Also wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne? Deswegen ist es notwendig, einfach einen Raum zu schaffen, in dem man ins Ausprobieren einfach kommt. So, das ist das Wichtigste, Anwendungsfälle zu generieren, sich nicht wild machen zu lassen von den ganzen Anwendungen, die es da draußen theoretisch gibt, sondern wirklich zu gucken, was hilft mir eigentlich, wo kann ich effizienter werden. Und da braucht es irgendwas. Und darauf zu warten, dass es ein wirklich datenschutzkonformes und dann auch noch kostenloses Tool gibt, was mir irgendwie beigebracht wird, ohne dass ich dafür bezahlen muss. Ich weiß nicht, wie viel lange man dann da drauf warten soll. Das ist einfach schwierig.
Ja. Wolltest du dazu direkt?
Also bin ich total bei dir, was du sagst. Was ich machen würde, was wir bei vielen Firmen sehen, also wir arbeiten mit DAX-Unternehmen zusammen, mit Mittelständlern und so weiter. Was den meisten Unternehmen fehlt, finde ich, ist erstmal sowas wie ein Ethikkompass, also ein verantwortungsvoller Umgang mit KI. Also viele haben einen Code of Conduct, Compliance-Regularien, aber die meisten Firmen haben keinen AI Code of beziehungsweise ein Ethical Frame, sowas. Das ist so das Erste, was ich machen würde. Und dann würde ich entsprechend auch immer rechtliche Grundlagen den Leuten aufzeigen. Also was darfst du, was darfst du nicht? Weil viele wissen einfach nicht, welche Daten sie bereitstellen dürfen, welche nicht. Und das wäre so ein erster Start. Und dann einfach ins Tun kommen. Ne, einfach ausprobieren. So try and error. Ja, wie im Sandkasten. Ne? Du baust was, okay, dann baust du halt eine Burg und dann geht die kaputt. Okay, dann baust du noch eine. Also dieses langsame Ranführen in einem geschützten Rahmen oder standardisierten Rahmen. Das könnte ein erster Ansatz sein. Ja.
Das habe ich in vielen Diskussionen schon rausgehört, dass man eher empfiehlt, egal was du machst, mach erstmal irgendwas, damit du dich damit beschäftigst und rausfindest, was deine Probleme überhaupt sind. Ich habe auch den Eindruck, häufig wollen Unternehmen eine Lösung, haben ihr eigenes Problem noch gar nicht so ganz verstanden und wollen KI einsetzen, aber sagen nicht, wofür und wie. Ich hatte gerade heute von dir einen LinkedIn-Artikel gelesen, wo ein Geschäftsführer gesagt hat, sie haben eine KI-Strategie. Magst du mal kurz selber davon erzählen?
Ja, das ist halt was du super oft erlebst, ne? Also KI-Strategie heißt dann für viele, ich besorge 200, 300 ChatGPT-Plus-Lizenzen und das ist dann meine KI-Strategie. Also der Klassiker, aber ich befähige nicht die Leute und das ist ein Riesenthema, ne? Also du musst einfach ins Tun kommen. Und das ist auch so der Ansatz, den wir halt fahren, dass wir den Leuten bei uns in den KI-Schulungen sagen, 20% Theorie, 80% müsst ihr selber machen und ausprobieren. Ja, ihr müsst auch Fehler machen, einfach, aber dieses ins Tun kommen, darum geht's letzten Endes. Und das fehlt halt sehr vielen. Ja. Und ich meine, du hast ChatGPT und Co. oder generell LLMs ja in deiner Hosentasche, ne? Wenn du dir die ChatGPT oder was auch immer LLM-App herunterlädst, du hast immer deinen persönlichen Assistenten, Assistentin dabei. Das heißt, du hast eigentlich immer einen direkten Austausch. Allein auf der Fahrt hier heute nach Dortmund von Düsseldorf habe ich mit der Bluetooth, ein direkter Use Case, habe ich direkt mein LLM mit meiner Bluetooth-Freisprecheinrichtung verbunden und habe dann mindestens die Hälfte der Fahrt gefühlt, hatte ich einen Austausch mit meinem LLM. Ja, und dann ist es halt irgendwann ein Mitarbeiter oder Assistent, Assistentin. Who cares?
Ich bin sehr gespannt. Da hatte, glaube ich, Apple auch gerade verkündet, dass Siri jetzt mehr mit Google zusammenarbeiten soll. Bin ich ja gespannt. Also da kommen wir immer mehr zu auch wieder Compliance-Themen, die in Europa wohl deutlich mehr Gewicht haben als in den USA. Also wie viel kann man Siri dann noch auch im Unternehmenskontext verwenden? Ne? So bei einem LLM hast du ja zumindest Möglichkeiten zu entscheiden, wo kommt es her, wie viel will ich da preisgeben, was bleibt bei mir oder zumindest firmenintern, was geht nach draußen?
Erstmal dazu? Vielleicht das noch abschließen, aber ich denke auf jeden Fall, der Trend geht dahin, was wir bei vielen Mittelständlern und auch größeren Unternehmen gerade sehen, dass die einfach ein eigenes LLM bauen. Weil, also eine eigene KI-Infrastruktur, ne? Also über lokales Hosting. Ich glaube, da wird die Reise hingehen bei den meisten Unternehmen, dass die so ein bisschen autonomer sind.
Ja. Mit einem eigenen LLM, also wirklich ein eigenes.
Würde ich zum Teil mitgehen. Ich glaube, so für viele Anwendungsbereiche sind die Tools einfach echt schon, selbst die Open-Source-Dinger, die es da gibt, wo du dir einfach echt nur eine kleine Grafikkarte in den Keller stellen musst oder was, sind schon gut genug, wenn du dann noch ein bisschen Feintuning machst und das ein bisschen anpasst an deinen Use-Case, dass das jetzt schon möglich ist, da sinnvolle Sachen draus zu machen. Und in Zukunft natürlich noch viel mehr, wenn die Tools kleiner, besser, effizienter werden. Nichtsdestotrotz, die größten Use Cases und den größten Nutzen wirst du immer noch aus den großen Modellen finden, die du halt nicht kostenlos irgendwie wahrscheinlich Open Source kriegst und auch nicht im Keller laufen lassen kannst, weil sie proprietär sind und von irgendwelchen Firmen, die schon 5 Jahre mit der Forschung da quasi voraus sind, da was reingesteckt haben, würde ich jetzt vermuten. Mhm. Aber von der Anwendung an sich auf jeden Fall.
Ich finde es total spannend. Wir gehen gerade so von Kampf der Giganten ein bisschen mehr Richtung David versus Goliath. So lieber was Kleines zu Hause, was dafür sicher ist. Und in dem Rahmen, in dem ich was brauche, tut aber wenigstens sicher. Oder eben eine Mischung. Kommt ja auch mal drauf an, wofür man Dinge verwenden will. Ich würde noch mal gerne auf das eigenes LLM zu sprechen kommen. Du hast schon Einführungen auch begleitet. Was waren denn da die Überlegungen und wie sah dann die Lösung aus, um das für Konzerne oder auch größere Unternehmen etablieren zu können, dass es compliance-konform ist? Habe ich in der Forschung schon kurz gesagt, dass du das einmal mit begleitet hast.
Ich würde also gar nicht mal so technisch sehen. Also natürlich gehört die Technik dazu. Du kannst dir über Schnittstellen und so weiter zu den Sprachmodellen, auch über Microsoft oder auch über die anderen Anbieter, im Grunde genommen datenschutzkonforme API ziehen, natürlich immer in Abhängigkeit zu den großen Unternehmen da draußen. Ne? Also natürlich ist man in Abhängigkeit mit Google, wenn man irgendwie Gemini benutzen möchte. Wenn man GPT nutzen möchte, bist du in Abhängigkeit zu OpenAI. Nichtsdestotrotz kannst du die Daten ja oder die Sprachmodelle so anbinden, dass eben keine Daten, die das Unternehmen verlassen. Andere wiederum, so wie du sagst, ne, lokal bei sich irgendwie gehostet, wenn du die Skalierbarkeit halt irgendwie bewerkstelligen kannst. Ne? Wenn du nicht zu viele User hast oder zu viele oder zu große Anwendungsfälle. Der größte Schmerzpunkt ist vielleicht ein bisschen zu negativ, aber es ist gar nichts Technisches, sondern eher, wie geht man mit diesem System dann um? Ne? Also wie kriegt man die Leute dann drauf geschult und wie kriegt man auch die Erwartungshaltung gemanagt zwischen, wenn ich mir etwas selber aufbaue, dann kann das nicht das gleiche wie ChatGPT. Weil das wird gerne immer so verglichen, dass die großen Tools, die es da draußen gibt, ja, wenn ich mir die doch bei mir selber reinziehe, dann müssen die das ja auch alles können. Dass da aber noch weitere Software im Hintergrund laufen, dass da virtuelle Maschinen hochgefahren werden und, da spricht ja keiner drüber. Deswegen muss man am Erwartungsmanagement tatsächlich arbeiten. Und dann, was du sagst, 100% Training, Training, Training. Also nicht nur die Daten, sondern insbesondere die Personen, die dahinter stecken, die damit arbeiten müssen. Und da ist auch die Herangehensweise, auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, nicht nur beruflich, sondern auch gerne privat. Weil wenn du im Privaten feststellst, hey, das hilft mir, dann probierst du auch mal beruflich was aus. Oder auch andersrum, wenn du beruflich zum ersten Mal damit in Berührung kommst, dann schreibst du vielleicht auch mal, du hast vorhin gesagt, so ein Gedicht an die Tante oder sowas. Also Hauptsache, du kommst mit der Thematik in Berührung. Und wenn du es dir auf in deine eigenen Ressourcen irgendwie reinholst, in die eigene Infrastruktur, dann ist nochmal die Komponente mehr, dass du es eben nicht vergleichen darfst mit dem, was da draußen passiert.
Okay, das heißt, ich versuche gerade die Bedürfnisse ein bisschen klarer rauszukristallisieren. Das heißt, auf der einen Seite, es soll irgendwie schon das können, was die Großen können. Das ist aber eigentlich nicht das Bedürfnis, sondern die Erwartungshaltung. Was brauchen denn Unternehmen von einer KI, die sie in ihrem Unternehmenskontext einsetzen wollen?
Also der meistgenannte Anwendungsfall ist tatsächlich das Thema Informationsbeschaffung. Also egal, wohin du hörst, wir haben ganz, ganz viele Informationen hier und da und überall und wir möchten, dass die Leute nicht mehr irgendwelche Excel-Listen runterladen müssen oder sich in irgendwelchen Ordnerstrukturen vertiefen oder auch in der Cloud oder sonst was, sondern hey, ich habe jetzt eine Frage, XYZ, wie gehe ich bei, weiß ich nicht, irgendeiner Situation um oder wen frage ich für oder ähnliches, fertig aus. Und dann fragst du, dann hast du ein Rack dahinter, also ein Rack-System, was dann halt semantisch auch die Daten dann durchsucht. Das heißt, du musst nicht mal genau die Fachbegriffe genau benutzen, sondern auch einfach nur ähnliche. Und schon hast du da das Thema Informationsbeschaffung. Dafür aber eben wichtig, jetzt ist man wieder bei der eigenen Infrastruktur. Natürlich kannst du dir ein Custom GPT bauen. Natürlich kannst du dir ein Notebook LM schnappen und all deine Daten da reinjagen. Du weißt aber auch, wo sie dann liegen am Ende. Ne? Da muss man halt abwägen zwischen, ja, möchte ich die Daten preisgeben oder sind sie vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie wir hier in Europa gerne auch manchmal tun? Wenn es meine eigenen Daten sind und die sind jetzt nicht besonders schützenswert, dann ist das auch eine Möglichkeit, das so einzusetzen.
Ich hätte total Lust, noch tiefer auf das Compliance-Thema einzugehen. Allerdings haben wir nächste Woche ein Podium genau zu dem Thema.
Da gucke ich doch rein.
Da will ich jetzt nicht zu viel vorgreifen, ja. Aber ich denke, Compliance ist auf jeden Fall was halt für viele wichtig ist. Bei uns war da auch eine Diskussion insgesamt, was nutzen wir bei uns in der Firma, wo haben wir die entsprechenden Verträge, die das ausreichend absichern. Und im Endeffekt, na gut, wenn das dann trotzdem bei Microsoft oder Google landet, ich glaube, durch den US AI Act hat sich das kürzlich auch geändert, dass die USA sogar für europäische Tochterunternehmen quasi sagen, nur wenn wir der Muttergesellschaft irgendwie sagen, dass die Daten rausgeben müssen, dann müssen sie das machen. Schwierig. Wen das Thema interessiert, nächste Woche wieder reinschauen.
Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen, die, finde ich persönlich, viel zu wenig angesprochen wird. Und zwar, du hast es eben kurz reingeworfen, diesen Begriff Erwartung. Die Erwartungshaltung gegenüber ChatGPT und Co. Wir denken, das ist echt so eine eierlegende Wollmilchsau, aber es gibt zig Use Cases, wo es gar keinen Sinn macht. Und da gab es auch vor kurzem eine super aktuelle Studie, KI einzusetzen. Also in vielen Fällen, ich gebe dir ein Beispiel, stell dir vor, der Rechtsanwalt, die Rechtsanwältin, wenn ich eine statistische Halluzinationsrate bei OpenAI habe von ungefähr 3%, stell dir mal vor, du lässt einen juristischen Use Case laufen und du hast eine Halluzination von 3%, also dass statistisch 3% der Sachen, die da drin steht, Mist ist, fatal. Das heißt, zum Beispiel in solchen juristischen Themen würde ich immer noch den Torben nutzen, den echten Torben, der dann halt ein Anwalt ist, ne? Oder bei einer Flugbuchung. Ja, ich kann wahrscheinlich 80% schneller einen Flug buchen, als das jetzt ein Agent machen würde oder eine Agentin. Also basierend auf einem LLM, im LLM-Kontext. Und das muss man sich immer überlegen. Also einmal, macht es überhaupt Sinn, KI einzusetzen? Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, viele reden von Agenten. Ich würde behaupten, in 70% bis 80% der Fälle steckt dahinter eine Automation. Es ist gar kein echter Agent, dazu später noch mehr. Ja, das noch so als Ergänzung.
Ja. Kannst du einfach mal ganz kurz den Unterschied zwischen Agent und Algorithmus erklären?
Beziehungsweise Automation, ne?
Ja.
Mhm. Ja. Genau, also bei einer Automation würde ich sagen, ist es ein singulärer Ablauf, ein singulärer Prozess. Als Beispiel, ein Kunde kommt auf seine Webseite, füllt ein Kontaktformular aus und die hinterlegten Daten sollen hinterlegt oder die angegebenen Daten sollen in einem CRM-System hinterlegt werden. Und das ist immer derselbe Prozess. Dateneingabe, also Input-Output. Ne, das wird irgendwo gespeichert. So, das ist, würde ich sagen, ist eine Automation per Definition. Bei einem Agenten hingegen hast du die Entscheidung durch den Agenten, welches Tool er am Ende ansteuert. Weil per Definition basiert ein Agent auf drei grundlegenden Elementen. Das ist einmal ein LLM, also ChatGPT und Co. Das ist ein Element. Das zweite Element ist ein Gedächtnis. Du bist verantwortlich dafür, was in dem Gedächtnis drin ist, also auch für die Gedächtnisqualität. Und am Ende ein Tool, wo der Output zu sehen ist. Und der Agent im Vergleich zu einer Automation steuert selber mit dem Input, den er bekommt, das Tool an. Als Beispiel, ich habe drei Tools verbunden, LinkedIn, Google Calendar und Gmail. Und dann sage ich per Voice, hey, mach bitte einen Kalendereintrag, nächste Woche Abend, erst um 18 Uhr in Düsseldorf. Dann weiß der Agent, dass er eben Google Calendar ansteuert und nicht Gmail und nicht LinkedIn. Das heißt, der kann selber entscheiden. Das ist so der wesentliche Unterschied, würde ich sagen. Ja.
Jo, danke. Mhm. Zu dem Thema Agenten und Unterstützung und auch Bedürfnisse von Unternehmen. Du hattest gesagt, das, was du am häufigsten hörst, sind eher so Wissensbeschaffung, Informationsmanagement im Prinzip. Was schätzt ihr denn an deutschen Unternehmen, was am höchsten bewertet ist, welche Leistungen rund um KI? Vielleicht habt ihr da was mitbekommen. Ich habe mal in Vorbereitung auf das Podium ein bisschen recherchiert.
Was Unternehmen denken, was die besten...
Welche Unternehmen am höchsten bewertet sind, die KI-Leistungen anbieten?
Ach so, okay. Verstehe. Ja.
Also welche Unternehmen sind besonders wertvoll oder haben viel Geldmittel, die mit zufließen?
Nur deutsche oder auch europäische?
Erstmal deutsche, wenn die europäische einfallen, hau gern raus.
Ja gut, im Sprachmodellsektor gibt es natürlich Mistral, ganz klar, ganz weit oben, die zumindest international ein bisschen mitspielen als einer der wenigen Player auf dem Sektor.
Ansonsten. Ich würde sagen, was ich spannend finde, ist wohl der Medtech-Bereich, also Medizinbereich, Medizintechnik, Impfstoffforschung. Wir hatten ja auch im Rahmen der Covid-Thematik, die Entwicklung ging nur so schnell durch KI-Unterstützung, Krebsforschung, diese ganzen Themen, also dieser Bereich, denke ich, da fließt auch enorm viel.
Auch, allerdings.
Einer der erstgenannten ist ja juristische, falls du da jetzt hin wolltest, zufällig.
Gibt's auch, aber also, das Traurige ist, für 955 Millionen Dollar an einen US-Konzern verkauft, war Cognigy. Düsseldorf. Weißt du, was die machen?
Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich habe es gelesen im Handelsblatt.
Ja, also ziemlich typisch so Geschäftsprozessanalyse, Optimierung, Hinweise, wie man Dinge automatisieren kann. Mhm. Also anscheinend sind da Unternehmen der Ansicht, dass sie da häufig hoffentlich Geld sparen können, wenn sie ihre Prozesse endlich mal in den Griff kriegen. Und das kann anscheinend KI besser als bisher Prozessberater. Oder man hört KI lieber zu.
Weil die ja keine Fehler macht.
Genau, oder sie halluziniert Dinge, die dann vielleicht trotzdem ausreichend gut sind. Dachte ich, wäre interessant mal zu teilen, und sonst ist tatsächlich immer noch sehr viel Texterstellung mit dabei, aber auch N8N ist mit sehr weit vorne, was die User angeht, auf jeden Fall. Als deutsches Unternehmen mit über 1 Million User ist das schon für den deutschen Markt recht ordentlich. Kommt noch nicht an die 122 Millionen von ChatGPT, glaube ich, ran. Ich kenne die Zahlen gar nicht, aber genau, einfach mal so Einordnung, was gibt es denn so in Deutschland? Und was gibt es denn so?
Das ist ja auch schon wieder ein bisschen das klassische Problem, wenn du jetzt sagst, du hast eine Firma in Deutschland, die hat da irgendwie Technologie reingesteckt und Forschung und was, und dann wurde die für ja, sagen wir es mal, für ein Apfel und ein Ei quasi an die USA verkauft. Eine Solarindustrie war irgendwie ähnliches Ding, hatten wir ganz viel, ganz tolle Technologie irgendwie uns aufgebaut. Und dann war sie weg und war nicht mehr in unseren Händen. So, also
KUKA Robotics ist auch so eine Story, ne?
Ja.
In der Robotik extrem weit vorne waren.
Absolut. Und darum geht es ja auch heute, denke ich mal, hoffe ich doch mal ein bisschen, so um das Thema, wie wir das auch irgendwie bei uns behalten, wie wir wirklich Europa auch ein bisschen vorwärts bringen können, wie wir es irgendwie sicherstellen können, dass wir da nicht komplett abgehangen werden und abhängig werden von irgendwelchen externen Playern.
Vielleicht war das gerade eine hervorragende Überleitung zu dir. Wie schaffen wir es denn, dass man in Europa nicht abgehängt wird, dass man sein Unternehmen ein bisschen stärker befähigt, Performance-Steigerungen schafft und idealerweise auch noch rausfindet, wie man KI für sich sinnvoll nutzen kann? Fällt dir da zufällig was ein?
Was für ein Zufall, ja. Genau, also erstmal, wie gesagt, ich würde natürlich einfach mal auch neben diesen großen Playern, wie jetzt OpenAI, mich umschauen, was gibt's eigentlich noch für krasse andere Anbieter am Markt. Zum Beispiel, wir haben ein Modul bei uns in der Weiterbildung, da geht es um das Thema Marketing und kreatives Arbeiten, also wie du KI im Marketing-Kontext einsetzen kannst, also User-Generated Content und so weiter. Viele schwören auf Midjourney. Aber es gibt ganz krassen Anbieter aus dem Schwarzwald, Flux zum Beispiel, Flux AI, finde ich persönlich genial für das Thema Bilderstellung, dass man sich mal anschaut, hey, was gibt's eigentlich noch für ein Pendant auch, was deutsche Anbieter angeht, ne? Flux, wie gesagt, oder
Black Forest Labs.
Black Forest Labs, genau, richtig, steckt dahinter, genau, ne? Oder halt Langdog, was ich angesprochen habe, oder eben, wie du schon gesagt hast, Firmen wie AnnetAnn, die jetzt auch immer stärker international gesehen werden auch. Mhm. Ja, genau. Und wie gesagt, mit Langdog haben wir heute auch eine Kleinigkeit vorbereitet. Wir haben ja bei uns, hat unter anderem das Handelsblatt darüber berichtet, auch die FAZ und Business Punk und viele andere Medien. Wir sagen halt bei uns im Unternehmen, wir wollen nur weiter skalieren mit KI-Agenten. Wir haben 3 echte Menschen bei uns im Team und 23 KI-Agenten. Und ich würde sagen, wir bauen einfach mal live, quick and dirty, in 2, 3, 4 Minuten einen KI-Agenten beziehungsweise einen KI-Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wer es sein wird. Wir picken uns jemanden hier aus dem Publikum raus. Also wirklich ungeplant alles und bauen einfach mal live in Langdog, also DSGVO-konform, einen KI-Mitarbeiter.
Also nicht ganz ungeplant, du hast einen Laptop da, wir haben HDMI-Kabel
angeschlossen. Genau.
Wir wussten das schon, dass das passieren würde.
Ja.
Aber Wir wissen nicht, was als nächstes passiert.
Genau, ich starte mal ganz kurz. Und wir können ja in der Zwischenzeit einfach jemanden aus dem Publikum uns raussuchen. Also wie gesagt, gerne irgendjemand. Sagt mir einfach, wer ihr seid, wen ihr braucht. Und dann würde ich sagen, bauen wir einfach einen ersten KI-Mitarbeitenden live jetzt. Genau, und können auch gerne dann, wie gesagt, gleich den Screen teilen, sodass dann auch alle Teilnehmenden sehen, wie wir das machen. Ich möchte euch an der Stelle dann auch gerne Jenny präsentieren. Jenny macht bei uns im Unternehmen das gesamte Onboarding von neuen KI-Mitarbeitenden. Das heißt, wenn wir sagen, wir brauchen jemanden Neues bei uns im Unternehmen, dann nutzen wir Jenny dafür. Genau.
Und also eine KI einführt.
Genau, eine KI, die eine KI recruitet, onboardet und erstellt. Das machen wir jetzt live. Und auch vielleicht spannend für alle Zuschauer, ihr kriegt natürlich auch gerne Jenny so von uns. Ne? Das heißt, als Template, als Blueprint, schicken wir die gerne raus. Ne? Das heißt, entweder über dich, mich, feel free.
Ja, ihr findet Marcel natürlich über das LinkedIn-Event. Genau. Wir haben jemanden im Publikum gefunden, der ein Mikrofon in die Hand genommen hat. Magst du dich kurz vorstellen und erzählen, was du für ein Problem hast oder was für einen Kollegen du gerne hättest? Was hast du für ein Problem? Und was wünschst du dir für einen Kollegen, der dich dabei unterstützt oder entlastet oder Aufgaben übernimmt?
Ja. Ich bin der Babi von der ITMIS AG und bin unter anderem für das Speaker Management hier zuständig. Und habe jedes Mal die Herausforderung, wenn irgendein Technikkollege sagt, wir das nächste Podium machen wir zu dem und dem Thema, dass ich dann in die Recherche gehe, welcher Speaker könnte denn zu diesem Thema passen. Und da würde ich mir schon wünschen, dass ich neben den ganzen IT-Mikern auch einen KI-Agenten hätte, der mich dabei unterstützt, einmal zu dem Thema die passenden Speaker zu finden, im besten Fall dann auch auf LinkedIn zu finden und den Erstkontakt herzustellen. Und anschließend wäre es genial, wenn der auch noch die E-Mail-Kommunikation übernimmt, wenigstens den ersten Pfad, so nach dem Motto, ja, jetzt sind wir hier bei der E-Mail und das ist das Thema,
das ist der Ort, das Datum, hast du Zeit, und dann in die Terminplanung auch reinzugehen. Okay. Und ich glaube, das wird mir schon richtig weiterhelfen.
Das machen, perfekt. Ich mach's mal, ich bin kein Freund von Schreiben, ich mache das per Audioeingabe. Wir machen das mal live. Also ihr seht hier, wir haben hier, ich zoome mal kurz rein, wir haben jetzt ein paar Mitarbeitende mitgebracht, der Franzl zum Beispiel. Der Franzl macht bei uns komplett das Thema LinkedIn, Meta, ja, der Hans Otto ist mein persönlicher Assistent. Konstantina betreut uns in der B2B-Strategie, die wir dieses Jahr anstreben. Und wie gesagt, Jenny macht für uns das Recruiting von allen neuen KI-Mitarbeitenden. Und ich nehme mal jetzt die Informationen auf, was er gesagt hat, und pack das einfach mal hier rein. Hi Jenny, grüß dich. Jenny, ich benötige einen neuen KI-Mitarbeitenden für die Firma Itemis aus Dortmund. Und im Wesentlichen geht es darum, mich zu unterstützen, dass ich entsprechend professionelle Speaker finde für die Veranstaltungen von Itemis. Dafür müsstest du beispielsweise LinkedIn und alle anderen Webquellen, die es gibt, durchsuchen, um entsprechende Profile im ersten Schritt mir vorzustellen. So, ich habe jetzt eine Sprachangabe gemacht, ja. Ihr seht hier, Itemis aus Dortmund. Hier würde ich immer empfehlen, eine wissenschaftliche Methode Fewshot. Das heißt, hier könnte man noch eine Webseite angeben. Ja, das können wir gerne nochmal ergänzen. www.itemis.de, Klammer zu, und los geht's. Und ihr seht hier, wir haben das natürlich auf Academy for AI gebaut. Jetzt passt das Ganze entsprechend auf Itemis an, wird das Ganze auf Itemis angepasst. Und erstmal die Frage an den Kollegen aus dem Publikum, welcher Name soll der KI-Assistent, die KI-Assistentin haben?
Die bezaubernde Genie.
Genie?
Genie.
Okay. Schreiben wir es mal so, Genie. So, jetzt kriegst du direkt du gehst in den Dialog, du siehst hier, ne, welche Art von Veranstaltungen suchst du, die Genie? Ist das Fachkonferenzen, Firmen-Events, Webinare oder eine Mischung aus allem?
Eine Mischung aus allem.
Mix aus allem. Ja, so Kleinigkeiten können wir kurz per Text machen. Jetzt geht's weiter. Thematische Schwerpunkte. Geht es da um, du siehst hier passiert was Spannendes gerade. Jenny bildet direkt den Bezug zu Itemis. Das heißt also, sind es spezielle Itemis-Themen oder noch übergreifende Themen, die euch interessieren?
Auch übergreifende Themen wie Governance und Compliance.
Vielen Dank. Die genannten Punkte sind sehr spannend. Mich interessiert noch Governance und Compliance. Das bitte noch zu den genannten Punkten ergänzen. Danke dir. Ja, weiter geht's. Nächster Schritt. Okay, das sind die thematischen Schwerpunkte. Und jetzt siehst du hier, du hast ja schon ein paar genannt. Ja, wir sehen hier Datenquellen, also worauf dann die Jenny zugreifen soll. Wir sehen LinkedIn, Speaker, Datenbanken etc. Gibt es noch weitere, wo du sagen würdest, die sind spannend für dich, für euch?
Ja, zum Beispiel Hannover Messe, die Speakerliste.
Die genannten Punkte sind super wichtig und spannend. Also berücksichtige die genannten Punkte und bitte ergänze noch die Hannover Messe Speakerliste. Danke. So, dann geht's weiter. Wurde ergänzt. Und jetzt siehst du hier die Speaker-Profile, wie die aufbereitet werden sollen. Übersicht, Name, Kontaktmöglichkeiten, ist das soweit gewünscht, wie es da steht? Oder hast du spezielle noch Ergänzungen oder passt das soweit?
Das reicht.
Okay. Ja, dann sage ich, passt soweit. Cool. Dann geht's weiter. Wahrscheinlich noch ein, zwei Schritte, dann sind wir durch. Deutschsprachig oder auch international?
Deutsch.
Okay. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Genau, gibt es da spezielle Kriterien von Itemis, also Bühnenerfahrung, Branchenzugehörigkeit, akademischer Hintergrund, sonstiges? Habt ihr dann irgendeine Präferenz?
Nein.
Also keine. Nein, wir haben keine Präferenz. Gut, und jetzt geht's weiter. Du siehst hier, soll die eigenständig die Recherche starten, ja, wenn ihr irgendwie ein Thema nennt oder einfach durch deinen Input?
Durch meinen Input mit einem konkreten Thema.
Ja, mein Input und konkretes Thema. Okay.
Ja, das, was ihr hier seht, das kann man natürlich für jeden x-beliebigen Use Case machen. Ne? Ich könnte jetzt auch eine Marketing-Mitarbeiterin bauen oder Sales, whatever. Ja. Jetzt siehst du hier, Erstkontaktaufnahme, E-Mail-Entwürfe, Honorareinschätzung, solche Geschichten auf jeden Fall. Ne? Das brauchst du ja. Weil das, was du gesagt hast. Ja, bitte. Okay, Enter. Und genau, Tonfall. Wie soll die Jenny kommunizieren? Hast du eine Präferenz?
Du, duzen und so ein bisschen IT-Tech, hip und modern.
IT-Tech, Sprech, genau, hip und modern. Okay, hip und modern, habe ich mal eingetragen hier. Duzen, ne? Ihr seht, das wird aufgenommen, genau. Gibt es No-Gos, also irgendwie Wettbewerber ansprechen, gibt es irgendwie Themen, Orientierungen, wo ihr sagt, hey, das ist für uns ein No-Go?
Nein, möchte ich offen lassen.
Nein, lassen wir offen. Okay. Okay, so, und jetzt passiert die Magie. Was passiert hier? Jenny entwickelt im Hintergrund eine Stellenbeschreibung. Das ist ein XML-File. Und letzten Endes kann man sich merken, wenn ihr euch an meine Definition erinnert, was ein Agent ist, LLM plus Knowledge Base, also Gedächtnis plus Tool, dass letzten Endes das, was ihr hier seht, sehr rudimentär und simpel ausgedrückt, das Gedächtnis ist von dann der Genie. So, das kopieren wir einfach. Ja, ihr seht, alle Informationen, was der Kollege hier gerade sagte, ist alles hier drin, alles verpackt. Ja. Natürlich würde ich hier noch Ergänzungen reinbringen, ja, also ITEMIS, spezifische Datensätze, whatever. So, das kopiere ich jetzt. In der Zwischenzeit kriege ich hier natürlich auch noch die Frage, hey, ein Profilbild, ja, ich kann jetzt sagen, die Genie soll so und so aussehen. Hast du eine Präferenz oder egal?
Egal. Eigentlich wie die Themis, die Göttin Themis von der ITEMIS.de Webseite.
Wie die Göttin Themis?
Die Göttin Themis von der Webseite ITEMIS.
Von der Webseite ITEMIS. Orientiere dich daran. Okay. Ich weiß, sind alle gespannt, wie das Bild aussieht, ne? Aber das gucken wir uns gleich an. Das heißt, ich kopiere jetzt einfach und dann habe ich schon die Genie gebaut, meine neue Mitarbeiterin. In der Zwischenzeit lädt das Bild und ihr habt echt eine gute Internetverbindung hier. Es geht schnell. Okay, das ist anscheinend ITEMIS. Okay. Oder Genie. So.
Genie,
genau. Die könnte man jetzt nehmen. Natürlich würde ich sagen, ja, also mir persönlich, was wir machen bei uns im Unternehmen, wir nutzen rein fotorealistische Bilder, ja, nicht irgendwie so 3D-Avatare. Das könnte ich jetzt kopieren, herunterladen. Ist übrigens von Black Forest Labs erstellt, das Bild im Hintergrund, ja, mit Flux. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe auf Agenten, gehe auf Agent erstellen, neu erstellen. Dann sage ich Genie. Dann sage ich ITEMIS Speaker Support und dann kopiere ich einfach, copy-paste das Gedächtnis, was die Jenny mir gebaut hat, von der Genie hier rein. Das heißt, das seht ihr hier plötzlich, das Gedächtnis, sehr rudimentär ausgedrückt. Dann könnte ich hier in dem Bereich, in der Wissensdatenbank, ITEMIS-spezifische Daten, Quellen etc. hinterlegen. Und das hier, das ist ganz spannend, hier kann ich natürlich auch noch ein Modell auswählen, ne? In der EU gehostet, ne, ob ich jetzt auf Opus gehe oder sowas, so, nee, ich nehme jetzt mal Opus 4.5 von Claude, finde ich ganz spannend, das du ja angesprochen. Und jetzt, und das ist ganz wichtig, Kreativität. Bei Microsoft spricht man oft von einem Wärmeregler, das heißt, wie kreativ, ergo, wie halluzinierend kreativ darf dann die Genie sein? Ich würde immer standardmäßig irgendwie auf 0,1, 0,2 gehen, mache ich 0,1 und dann gehe ich auf Agent verwenden und da ist Genie. So, Genie würde ich jetzt noch ein Bild hinzufügen, ja, und dann kann ich starten, ja, ich brauche einen Speaker für unser nächstes Compliance-Event.
Das heißt übrigens Unchain AI, Regulierungen versus Potenzial.
Das sprich doch mal ein.
Und
da kommen wir gleich nochmal
drauf. Ja, genau, ne, und da geht's los und dann kann ich entsprechend hier, siehst du, ne, suche ich die richtigen Leute und so weiter. Ja, das ist ein kleiner Impuls, wie einfach es sein kann. Und so kannst du dir halt ein Team bauen hier von entsprechenden Agenten, Agentinnen. Als klitzekleiner Ansatz und Gedanke. Und ich kann natürlich hier noch Folgendes machen. Ja, ich kann natürlich hier noch über Integrationen gehen. Und dann macht es richtig Spaß, ja, dass man dann sagt, hey, ich gebe der Jenny oder der Genie oder wem auch immer Zugriff auf entsprechend mein mein Outlook, Google Calendar, was weiß ich, ja, dass da entsprechend automatisch die Genie drauf zugreifen kann. Genau, das ist ein kleiner Impuls.
Ich finde total schön, auch bei dem Vorschlag, jetzt sieht man ja, dass das für den Itemis-Kontext direkt schon ausgerichtet ist. Ne? Also genau. Alle Schlagworte davon kenne ich von unserer Homepage. Wir sind im Automotive-Sektor sehr stark vertreten und auch entsprechend in den Bereichen mit den ISO-Zertifizierungen unterwegs. KI-Governance und EU-AI-Act sind auch Themen, die ich da auf jeden Fall finde. Also die schon sehr auf uns dann fokussiert und geht in die richtige Richtung.
Genau. Cool. Und das ist halt diese Knowledge Base, ne, die jetzt sehr rudimentär ist aufgrund des Inputs von ihm. Und die Genie arbeitet natürlich deutlich qualitativer, wenn du entsprechend noch mehr in den Dialog gehst, entsprechende Sachen, Informationen bereitstellst, etc. Genau.
Weißt du zufällig, wie die Anwendung an LinkedIn dann wirklich aussieht, final?
Apropos LinkedIn, ganz kurz zwischendurch. Wenn ihr gerade durch LinkedIn zuguckt, ihr könnt auch gerne Fragen stellen, die werden wir am Ende dieser Diskussion nochmal aufgreifen. Wir haben gleich noch Zeit dafür. Aber ihr dürft auch jetzt schon lostippen und wir sammeln das für unsere Fragerunde am Ende. Sorry für die Unterbrechung, aber das wollte ich kurz loswerden, dass wir schon mal ein bisschen sammeln können. Deine Frage nochmal bitte.
Wie die Anwendung an LinkedIn dann wirklich aussieht, weil also mit Web-Scraping und so, da gibt's ja Bot-Regulierung und wird ja blockiert und ist auch nicht so unbedingt gewünscht. Also genau. Ob es dann da offizielle APIs gibt oder was, die dann im Hintergrund genutzt werden.
Also was wir machen ist, ich kenne diese ganzen Geschichten mit LinkedIn-Regularien, wenn du dir Phantom Buster anschaust und sowas, ist ja, also du wirst ja sofort gekickt, ja, bei LinkedIn. Was wir machen, also,
weil... Nicht, dass ich da Ahnung von hätte.
Ja, ja. und deshalb sagen wir halt bei, gerade was LinkedIn und Meta angeht, dass wir da bevor ein Post rausgeht, dass der Franzl jetzt in unserem Fall, dass der uns in unseren Slack-Channel, also alle Agenten, die du gesehen hast und noch viele weitere, diese 23 insgesamt, die sind alle verbunden in einem Slack-Channel miteinander. Das heißt, die echten Mitarbeitenden, aber auch die Agenten, die sprechen 1:1 miteinander. So, als wären es halt echte Mitarbeitende. Und der Franzl beispielsweise, der schickt mir und der Silvia bei mir aus dem Team immer einen Draft von dem Post. Das heißt, wir sagen immer Human in the Loop. Wir lassen die KI nie selbst entscheiden. Wir schauen nochmal final drauf und posten dann selber. Das heißt, es ist letzten Endes ein Copy-Paste, was jetzt zum Beispiel LinkedIn angeht. Ja, also wir kriegen einen Draft in Slack und dann geht's raus.
Aber jetzt speziell für den Fall, die agentische Suche wäre dadurch ja ein bisschen limitiert. Also das würde noch mehr Anbindungen bedürfen.
Ja, klar, genau. Aber da gehen wir dann halt auch beispielsweise weg von LangDog. Da gehen wir dann über eine Schnittstelle hin zu N8N. Hm. Und da kannst du dann diese ganzen Spielchen machen. Das ist dann ein bisschen anspruchsvoller, aber möglich technisch. Ja.
Weil du dann die richtigen Zugangsdaten eines echten Profils dann benutzen kannst bei N8N oder
macht man das dann?
Ja, also offengestellte Frage.
Nee, ich meine halt diese Integrationsfähigkeit von N8N ist halt deutlich spannender dann, wenn man komplexere Szenarien baut als beispielsweise bei LangDog. Mhm. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt auf LangDog setzt als Einsteiger in dem Bereich, ist das richtig geil, total die krassen Wow- und Aha-Effekte. Und dann, wenn es halt ein bisschen mehr techy wird, wenn man dann halt 60 verschiedene APIs hat zu verschiedenen Tools, das lässt sich dann natürlich sehr gut über LangDog abbilden. Mhm. Ja.
Wir haben schon eine Frage aus dem Publikum dazu. Du hast gesagt, LangDog kommt aus Deutschland. Im Hintergrund hattest du aber gerade Opus verwendet. Es gibt aber auch selbst gehostete Modelle aus Deutschland, aus Europa. Oder wie ist da die Möglichkeit, sich auch da compliance-konform und ohne zu viel Daten in die USA zu geben? Also wie kann man sich da bewegen?
Also letzten Endes macht LangDog ja unter anderem von einem Businessmodell her ist es ja ein Verarbeitungsvertrag, ne, den es da gibt. Ne. Deshalb kann man ja auch sagen, dass es entsprechend DSGVO-konform ist. Aber letzten Endes, wenn man natürlich, und das meinte ich mit dem Thema, wo geht die Reise hin, wenn man natürlich auf ganz Nummer sicher gehen möchte, was ja die meisten Firmen wollen, ich rede jetzt nicht vom Privatnutzer, von der Privatnutzerin, sondern eher aus dem KMU-Corporate-Kontext, da geht die Reise eh dahin, dass die was Eigenes bauen. Also wir sehen das jetzt bei Linklaters, bei der Landesbank Baden-Württemberg, die bauen ihre eigenen Anwendungen. Ich denke, da wird die Reise hingehen.
Eins der großen Argumente für diese großen internationalen Firmen ist halt, dass man jetzt mit so einem Use Case halt irgendwie zu einem, wie ist dieser Browser nochmal von OpenAI, Astra? Ich habe ihn leider noch nie benutzt, aber es ist ja ein theoretischer Browser, Chromium basiert, wo du dann dem halt sagen kannst, in der linken Seite, geh mal auf meinen LinkedIn-Account und such da mal die ganzen Kontakte durch und guck mal, wer dazu passend ist. Und das ist halt generisch und funktioniert einfach. Sprich, man muss halt nicht diesen Workflow erst bauen. Ne? Und je mächtiger die Modelle halt werden, desto simpler wird halt diese Eigenintegration quasi in dein Leben, in deine Workflows sozusagen für diese Tools. Und ich bin voll bei dir. Also das, ne, man kann alles irgendwie mit den Tools hier machen. Die Frage ist halt nur, Menschen sind von Natur aus faul. Wenn man denen zwei Optionen gibt, du kannst wenig zahlen, ein bisschen Werbung geschaltet kriegen, deine Daten gehen halt irgendwo hin, wo du keine Kontrolle drüber hast. Oder du musst halt ein bisschen Arbeit reinstecken, aber dafür wird es genauso cool und ist halt lokal auf dem Server oder so vielleicht. Die meisten werden sich leider, muss man sagen, für die erste Variante entscheiden. Ne? Würde ich mal von ausgehen. Astra, glaube ich, heißt er. Ja. Einfach mal googeln oder bingen oder wie auch immer.
Oder eine KI fragen.
Oder bei ChatGPT fragen.
Genau. Du meinst den Agent, wo sich dann der Browser öffnet und du dann...
Ja, die haben ja einen eigenen Browser rausgebracht. Und da ist halt integriert die KI von denen. Die kann dir die Webseiten sehen, Buttons anklicken. Und da bist du halt wirklich mit deinem Account eingeloggt. Sprich, da gibt's keine Bot-Drosselung und nix, weil du bist mit deiner IP nicht auf der ihren Servern unterwegs. Ne? Datenschutztechnisch fragwürdig, nutzenstechnisch und von der Simplizität her natürlich. Ne? Also wenn du es ausprobieren möchtest, super einfach zu machen einmal, ne?
Wir haben noch eine Frage, wo wir gerade noch bei Anbietern und Tooling sind, von Alexander. Was haltet ihr von Euria oder EURIA? Also erstmal, kennt ihr das und was haltet ihr davon? Das ist anscheinend datenschutzkonform, Green AI, DSGVO eingebaut.
Ist das aus Schweiz? Bräuchte ich mehr Informationen.
Das hat mir leider nicht so viel, müsste man nachschlagen.
Erzähl uns gerne mehr darüber, Alexander.
Wir kennen es leider nicht. Ich habe neulich was aus der Schweiz gelernt. Du bist doch so belesen immer in diesen ganzen Themen. Dass es da quasi eine komplett für Europa datenschutzkonforme KI aus der Schweiz eben gibt, die letztlich, aber boah, die hieß aber
nicht. Ja, etwas habe ich auch mitbekommen.
Aber die hieß nicht so.
Das hat jetzt Klick gemacht. Der Name ist schon gut. Also hat schon EU zumindest mal drin. Klingt ja ein bisschen wie Eureka, ne?
Ja, es gibt ja hier Aleph Alpha, ne? Ja. Also als deutscher Anbieter oder Mistral als europäischer Anbieter, also mit Sitz in Frankreich. Finde ich auch spannend, ne? Also wenn man dahin schaut, ist letzten Endes am Ende, ist es mal eine Geschmackssache, was man wählt. Wir sagen halt bei uns, Langdoc ist spannend aufgrund, was mich immer catcht, ist das User Interface, ne? Ist halt ein super sexy Interface, wo du entsprechende Integrationen hast, du hast direkt visibel den Bereich Agenten, du kannst Workflows abbilden und hast eine All-in-One-Lösung versus dann eben auf zig verschiedene Tools zu gehen. Und das würde ich vielleicht auch noch ergänzen, was wir so in den KI-Weiterbildungen bei uns sehen, viele, die kommen zu uns und sagen, hey, ich muss das und das Tool kennen. Nein, Schwachsinn. Ich sage weniger ist mehr. Das heißt, drei Tools, also wir bei uns im Unternehmen, wir haben drei Tools. Wir haben eine entsprechende LLM-Lizenz für 25 Euro. Dann haben wir noch ein Grafikprogramm für 15 Euro und dann noch ein Programm für Videos und Podcasts, auch nochmal 15 Euro und das reicht. Und mehr braucht man eigentlich nicht, wenn man das richtig bedienen kann. Das ist nämlich auch so ein Trugschluss neben diesem Thema Erwartung, ne, dass die KI alles können muss oder kann. Ja.
Ja. Also erstmal vielen Dank für die Demo. Das wollte ich nochmal sagen.
Ja, alles gut.
Gerne. Fürs Vorbereiten und Zeigen. Wir können dann auch direkt in die Fragerunde mit dem Publikum einsteigen. Wir haben auch noch schon weitere Fragen gestellt bekommen. Ich liebe
Reinhard. Eine Frage hätte ich tatsächlich auch noch ganz kurz. Ja. Aleph Alpha hattest du, also vor 2-3 Jahren oder so, hatte ich mal von denen was gehört, dass sie da ein eigenes Modell rausgebracht haben, aber seitdem sind die nicht mehr auf meinem Radar aufgetaucht irgendwie. Also ich weiß, die machen auf dem Business-Kontext im Hintergrund ein bisschen was, aber weißt du, ob die da wirklich groß aktiv
noch? Also ich krieg's wir machen also viel B2C, da kriege ich es nicht mit, aber durch Gespräche im B2B-Bereich. Okay. Also aber Größen und ja. Okay. Also keine Zahlen bezüglich Umsatz oder Unternehmensgrößen, die da betreuen, liegen mir vor.
Okay. Vor einer Stunde schreibt die FAZ, dass der Gründer die Firma verlässt und 15% aller Stellen abgebaut werden.
Durch KI ersetzt?
Schwer zu sagen, aber
kein gutes Zeichen.
Nicht das beste Zeichen.
Aber letzten Endes, es gibt doch so einen krassen Case auch im März 2023. Ein Unternehmen aus Hongkong, ein Spielehersteller, NetDragon Websoft. Die haben das Spiel entwickelt, School of Dragons. Die haben den CEO entlassen im März 23, also ungefähr ein halbes Jahr nach Einführung von ChatGPT, komplett ersetzt. Das Krasse ist, die haben über 2 Quartale hinweg unabhängig jetzt von irgendwelchen arbeitsschutzrechtlichen Themen und sowas, ne, Arbeitsrecht ist ein, wie gesagt, Unternehmen in Hongkong, haben die 15,6% mehr Umsatz gemacht als alle Unternehmen im Hang Seng Index, also das Äquivalent zum DAX 40. Ist ein extremer Case. Ich glaube, da wird jetzt nicht die Reise hingehen, eher in so eine Co-Kreation, Mensch-Maschine, aber ist nicht da, ist kein Einzelfall.
Ja. Also ersetzt durch KI.
Ja, okay.
Genau. Genau. Mhm.
Durch KI ersetzt, genau, klar.
Ja, ja, ja. Mit Verantwortung? Ja. Also die KI trägt quasi die Unternehmensverantwortung?
Unternehmensverantwortung.
Genau. Gut, da gibt es ja mehrere Benchmarks und auch irgendwie Experimente zu und teilweise scheitern die kläglich irgendwie mit irgendwelchen Getränkeautomaten, die dann irgendwie Playstations irgendwann anfangen zu verschenken und so, aber die Tendenz ist steigend. Also die ersten Benchmarks sind auch schon so, dass die Maschinen da besser performen als jeglicher Mensch. Und klar, also ich bin überzeugt, da wird die Reise hingehen. Und ich glaube auch nicht, dass CEO ein besonders geschützter Beruf ist, so von seiner Entscheidungsfähigkeit her. Ich glaube, da wird die Software, die KI wird dem schwer überlegen sein.
Und lustigerweise ist das eine perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Ich glaube nicht, dass ihr die beantworten könnt. Ich liebe sie trotzdem. Danke, Rainer. Welche Halluzinations- bzw. Fehlerrate haben denn menschliche Rechtsanwälte? Mehr oder weniger als 3%?
Super Frage.
Also, ich glaube, im Rechtsbereich ist es wahrscheinlich eher so die Frage, wer haftet. Aber ich finde, die Frage geht schon in eine interessante Richtung, ne?
Ich glaube, es gibt auch die Frage der Mitigationsstrategien. Also wenn du 3% Fehlerrate hast, aber dich selber 10-mal überprüfst, ja, dann hast du deine Fehlerrate auch schon drastisch reduziert. Oder wenn du andere Mitigationsstrategien von wegen eine RAG und so, was du vorher genannt hast, dass du halt wirklich zitierst, wo du deine Quellen halt hast oder vorher nochmal eine Webrecherche machst und so, da kannst du diese Probleme doch auch mit lösen.
Also wir machen in dem Kontext, weil du es gerade ansprichst, die Wortmeldung, wir nutzen ein wissenschaftliches Modell, das nennt sich Konsensusverfahren. Ist letzten Endes nichts anderes, als wenn wir Menschen ein Vier-Augen- oder Sechs-Augen-Prinzip machen, dass man nochmal einen zweiten, dritten Juristen etc. draufschauen lässt. Das Ganze kann man aber abbilden auch in agentischen Strukturen. Das heißt, wenn du ein Output X hast, dass dann nochmal 30 Agenten, so kleine Sheriffs, die nochmal draufschauen und dann entsprechend Feedback geben, die man dann auch kritisch baut, dass man denen sagt, hey, sprich mir nicht nach der Nase, sondern hinterfrag. Belege deine Aussagen mit entsprechenden fundierten Datensätzen, Quellen etc., die nicht älter als 7 Tage sind zum Beispiel. Das kann man damit auch relativ gut abbilden. Aber trotzdem muss man sagen, man kann nie auf Null kommen, was Halluzinationen angeht im LLM-Kontext. Spannenderweise ist vor kurzem eine Studie gelesen, der Anbieter, also das LLM mit der kleinsten Halluzination, ich glaube unter 1% war es, ein chinesischer Anbieter, Kimi. Ja, mhm. Kimi und danach kommt dein Claude Anthropic. Genau, auf Position 2 und danach erst OpenAI's ChatGPT. Ja. Aber klar, halluzinieren ist menschlich und auch technisch.
Es gibt halt auch keine objektive Wahrheit für alles. Das ist halt auch noch so ein Ding. Also ob wir immer von Halluzinationen sprechen oder von Statistik dann wirklich, auch noch dahingestellt. Und noch erweitern zu diesem Multi-Agent-Ding. Es gibt ja auch dieses Phänomen, dass wenn du mehrere Agenten quasi diskutieren lässt, dann ist es besser, wenn die wirklich von unterschiedlichen Anbietern kommen. Deswegen wird man gar nicht unbedingt auf ein Pferd nur setzen, sondern wirklich sagen, frag deinen OpenAI, gib dem eine Aufgabe, sagt Opus, er soll das nochmal kritisieren. Und dann gehst du vielleicht noch zu einem chinesischen Anbieter hin und sagst, was sind deine Meinungen zu diesen zwei Meinungen? Und dann kriegst du im Zweifel aktuellen Forschung nach das beste Ergebnis.
Wir haben noch eine Frage, dann würde ich nochmal ein Fass aufmachen zum Schluss. Jannis möchte wissen, wenn Apple jetzt sowieso auf Gemini setzt, ist der Kampf damit eh entschieden? Also wie Google, Bing, Yahoo und so weiter vor ein paar Jahren sich um die Vorherrschaft um Suchmaschinen gestritten haben. Wie schätzen das die Experten ein?
Sind andere Suchmaschinen tot? Oder gibt es heute eine Browser-Auswahl, wenn du einen Browser öffnest, ja, ich möchte gerne Ecosia und DuckDuckGo und was weiß ich was nutzen? Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Wenn ich mein Siri dann irgendwann öffne, werde ich nicht mehr die Auswahl haben zwischen Siri und Siri, sondern kriege ich halt meine ganzen KI-Agenten da als Auswahl lokal gehostet, kann ich sagen, ich möchte gerne das im Keller nur haben, ich möchte gerne einen deutschen Anbieter exklusiv, ich möchte gerne, ne? Ich glaube, daran muss die Reise gehen.
Ich glaube, also wieder auch an den Anwendungsfall. Also ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass wenn wir auf die Frage, so, wo steht in Europa und so weiter, wir haben vorhin einmal kurz schon im Off drüber gesprochen. Es gibt ja gewisse Anwendungsfälle und wenn du sagst, da ist ein EU-Stempel drauf oder ähnliches, also wo wir wirklich sagen, davon heben wir uns jetzt ab, das ist ja auch für amerikanische Unternehmen oder ähnliches ja auch interessant, wenn man weiß, okay, das ist jetzt wirklich mal eine KI, die A, was kann, dann noch zusätzlich sicher ist und bezahlbar und all diesen ganzen Kram, das ist ja auch ein, ich will jetzt nicht vom Gütesiegel sprechen, ne, aber es ist ja auch ein Faust von was du in der Hand hast. Ich glaube, diesen Gedanken kann man gegen Google oder OpenAI noch irgendwo anstinken oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das die richtige Fragestellung dann ist, sondern eher zu gucken, okay, das sind die großen Player, die haben ihre Standpunkte jetzt irgendwo definiert, aber es gibt ja noch andere Standpunkte, wo kann man dann da reingehen? Und sowas, was Langdoch gemacht hat, die haben ja im Grunde genommen, das war ja auch vor 2-3 Jahren oder auch, also relativ früh, kam ja Langdoch schon eigentlich auf den Plan und haben ja mit ihrem Programm oder mit ihrem Produkt, muss man ja sagen, ja was geschaffen, was es so vorher noch gar nicht gab. Und da ist es egal, dass es OpenAI gibt oder ähnliches, weil Langdoch hat seine Daseinsberechtigung. Mhm. Deswegen, ich würde nicht gegen Google oder ähnliches anstinken wollen. Ich meine, ähnlich wie mit Amazon oder sowas, ne? Wird man die irgendwann nochmal vom Thron verjagen? Oder sucht man sich eher so seine Nische, wo man halt stark drin ist?
Mit dem Risiko, dass die Nische dann irgendwann doch ausgefüllt wird. Also da ist sehr spannend.
That's live, ne?
Ja, ja. Genau. Geht das ausprobieren und rausfinden.
Müssen wir. Ja. Okay. Ich glaube, das gehört aber auch mit zu diesem, wie man halt Leute unterrichten sollte, dass es halt so ein gewisses Bewusstsein dafür geschaffen wird, warum es Sinn macht, auch europäische Unternehmen zu fördern, ja, und zu unterstützen. Vielleicht auch mal zu sagen, weißt du was, ich nehme die 10% Performance-Einbuße in Kauf. Wenn ich dafür aber meine Daten sicher weiß, vielleicht ein deutsches Unternehmen oder ein europäisches Unternehmen unterstütze und auch die Forschung halt irgendwie vorantreibe dahingehend. Und vielleicht aktiviere ich sogar Datenmitteilungen mit denen, dass die ihre Modelle besser trainieren können, wenn es keine sensiblen Daten sind. Also ich glaube, dahingehend muss es auch ein bisschen die... Ja.
Also wir kommen gerade schon ganz viel in das Thema Vertrauen und wo will ich meine Daten hingeben und was kann ich damit vielleicht nicht tun. Wie ist es denn überhaupt möglich, dieses Vertrauen in Europa für europäische Dienste zu schaffen oder überhaupt Dienste zu schaffen? Also ich vermute, oder zumindest in Gesprächen, die ich mit Leuten führe, die nicht bei Demis arbeiten oder mit KI direkt zu tun haben, dass selbst Mistral als fast einziger Entwickler von LLMs in Europa sehr unbekannt ist. Was glaubt ihr, muss passieren, damit Europa sich da stärkt und selbstständig handeln kann?
Also ich würde sagen, das ist ja unsere große Vision, die wir als Academy for AI haben, befähigen mit entsprechenden Made in Germany Produkten. Das heißt, wir haben jetzt in den letzten knapp 2 Jahren in unserer KI-Weiterbildung über 1.300, 1.400 Teilnehmende gehabt und wir haben denen oder wir zeigen denen halt entsprechend, wie sie in die Anwendung kommen. Und das ist es einfach. Du musst in die Anwendung kommen. Oder auch, wenn wir jetzt mit einem Mittelständler, wenn wir bei Mittelständlern KI-Schulung machen, einfach die Lösungen zeigen, die es gibt. Weil viele kennen eben nur aufgrund von Unwissenheit. Mhm. Ich glaube, da liegt eine riesen Herausforderung. US-Anbieter, aber dass man auch aufzeigt, hey, es gibt richtig geile, sexy deutsche Anbieter am Markt. Und die sind genauso geil. Und vor allem das Wichtige ist, für die meisten Anwendungsfälle brauchst du nicht irgendwie ein krasses Sonnet 4.5 oder Opus von Claude Anthropic. Die meisten Anwendungsfälle, da ist das LLM eigentlich vollkommen egal. Auch die Version, ob du jetzt mit ChatGPT 4.1 arbeitest oder 5, ist in den meisten Fällen egal. Ja, und die meisten denken, die müssen das neueste, geilste Tool haben. Schwachsinn. Ja, ich würde behaupten, 80% der Fälle, außer du bist irgendwie ein Coder, ja, Datenanalyst, muss jeden Tag irgendwelche Monte-Carlo-Simulationen machen, dann spielt es eine Rolle, aber in den meisten Fällen nicht. Und da geht es darum, einfach auszuprobieren und ins Tun zu kommen und Aufklärungsarbeit zu leisten, was es gibt, weil viele wissen nicht, was es gibt. Das ist ein Riesenthema.
Da würde ich aber die Eventisierung mal noch ergänzen, ne? Weil das, was du ja sagst, ich meine, bei ChatGPT ist ja auch viel Quatsch drin. Der ist aber cool. So, ne? Wir haben vorhin über Grok kurz auch gesprochen. Ich kann da irgendwelche Videos erstellen, macht Spaß. Sitzt Elon Musk dahinter. Sollte ich das unterstützen oder nicht, ist mir egal, weil es macht ja Spaß. So, und bei OpenAI ist halt viel, viel Party-Alarm. Du kannst jetzt mit dem Browser surfen. Ob es sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber sie bleiben dadurch immer weiter im Gespräch. Und ich glaube schon, dass wir auch mit den Lösungen, die es ja hier gibt, mit breiterer Brust eigentlich agieren müssten oder die Unternehmen mit breiterer Brust agieren müssten oder dass es eine Art Kampagne geben müsste oder sowas. Du sagtest gerade so Made in Germany oder Made in Europe oder dass es eine gebündelte Vereinigung gibt, hier wir arbeiten jetzt damit. Und das gibt's ja momentan einfach nicht. Deswegen lässt man sich ein bisschen von diesem Strom mitreißen, den es da gibt. Ich meine, auch wenn man bei LinkedIn unterwegs ist, ne, man kriegt immer wieder mit, was jetzt bei Google wieder geht, Nano Banana und alles Mögliche. Aber wir ein bisschen mehr, ja, Eventisierung, also dass man einfach mehr mitbekommt von, weil Mistral ist
still.
So will, wenn man es vergleicht einfach, ne?
Ich würde auch sagen, wir müssen unsere Stärken halt ausspielen. Also Europa, ich würde auch weg von Germany-Modell und Frankreich-Modell, sondern wirklich, dass wir ein gerichtetes, zielstrebiges Unterfangen halt, so Richtung ITER, weißt du, so einem Fusionsprojekt quasi, aber für KI halt machen, wo wir sagen, wir nehmen die Gelder, schmeißen die zusammen, machen nicht jeder seine kleinen Projekte und kleine Forschungsprojekte hier und kleine LLMs da, sondern arbeiten zusammen, ziehen an einem Strang und versuchen halt, da was ans Laufen zu kriegen, weil ich glaube, das Vertrauen an sich zu europäischen Modellen ist schon da. Also wenn man im Internet so ein bisschen rumhorcht, so wenn da jemand sagt, ja, kann es ja auch europäisch gehen, das ist ja irgendwie Datenschutz wahrscheinlich besser als jetzt bei den Großen, wo dann irgendwie Donald Trump vielleicht noch hinter sitzt und halt mithört sozusagen. Deswegen, das ist, glaube ich, gar nicht das Problem, das Vertrauen irgendwie zu schaffen, sondern also A, zum, ne, das, was du halt sagst, so ein bisschen das Bewusstsein zu schaffen, was es vielleicht schon gibt und auch ne, die Arbeit, die du dann machst, aber halt auch das irgendwie voranzubringen, echt mal Gelder locker zu machen und zu sagen, ja, ne, wir bauen jetzt halt auch mal wirklich gemeinsam etwas.
Sorry, das war eine wunderbare Überleitung zu meinen Schlussworten, oh denn nein, leider ist unsere Zeit um.
Ich stelle dir gleich noch eine Frage.
Wie immer gibt es viel zu wenig Zeit, aber ihr könnt gerne im Nachgang noch weiter diskutieren. Genau, denn nächste Woche geht es ja wieder um AI, allerdings rund um, wie ist das eigentlich mit dem EU-AI-Act, das ist immer wunderbar mit dem Buchstabensalat. Ist das eher, bremst uns das eher aus oder befähigt uns das? Können wir das irgendwie europaweit nutzen, um stärker zu werden, stärker daraus hervorzugehen? Unter dem Titel Unchained AI, Regulierung versus Potenzial. Nächste Woche Donnerstag wieder um 16 Uhr, also genau in einer Woche, minus eine Stunde. Und damit kann ich mich erstmal bedanken bei unseren Gästen. Vielen Dank, Dennis, Marcel, Chris, dass ihr da wart und so rege teilgenommen habt an der Diskussion. Und natürlich für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr Lust bekommen habt, auch euren eigenen KI-Kollegen zu konfigurieren, schreibt uns gerne direkt auch in dem Chat oder direkt an. Oder ihr findet auch Marcel über das Event als Referent. Und damit verabschiede ich mich aus Dortmund und freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Ciao.